Wenn du ums Überleben kämpfst, da ist Führung was ganz anderes. Und leider kämpfen ja manche Unternehmen, von denen man es nicht gedacht hat, heute ums Überleben. Oder sie stehen mit dem Rücken an der Wand.
Der Erfolg eines Unternehmens hängt ganz entscheidend von der Führungskultur im Unternehmen ab. Denn wenn sich Mitarbeiterinnen zufrieden fühlen, steigt die Produktivität um bis zu 20%. Doch die Frage lautet, wie kann das bei dem hohen Druck der Zeitverdichtung und den vielen operativen Aufgaben gelingen? Lausche den Deep Talks und erhalte erprobte und praxisnahe Führungswerkzeuge für eine sinn- und menschenorientierte Führung. Erlebe gleichzeitig, wie eine positive innere Haltung den Unterschied bei meinen Gästen gemacht hat. Ich bin Norm Ulbrich und heiße dich herzlich willkommen zu meinem Podcast Führen mit Herz und Verstand. Heute darf ich euch einen ganz besonderen und wunderbaren Gast ankündigen. Unser heutiger Gesprächspartner bringt eine eindrucksvolle Mischung aus unternehmerischem Weitblick und politischer Klarheit mit. Zwei Qualitäten, die ihn sowohl als Manager als auch als Politiker geprägt haben. Geprägt durch seine frühen Jahre in der unabhängigen Schülergemeinschaft und einem Austausch in den USA, wo er in politischen Debattierwettbewerben brillierte, entwickelte er eine bemerkenswerte Urteilskraft und eine klare Haltung. Diese Qualitäten formten seine Karriere bei renommierten Unternehmen wie der Deutschen Telekom, Lufthansa und Daimler-Benz, wo er nicht nur die erste Corporate University ins Leben rief, sondern auch Diversity Management in die Vorstandsarbeit brachte. Seine Zeit als Personalvorstand bei der Deutschen Telekom prägte nachhaltig die Frauenquote in deutschen Vorstandsetagen, eine seiner bis heute wirkungsvollen Initiativen. Von 2017 bis 2022 setzte er sich als Bundestagsabgeordneter unermüdlich für Innovation und Bildung ein. Themen, die ihm bis heute tief am Herzen liegen. Er ist ein Visionär, der Transformation immer neu denkt und seine Impulse inspirieren nicht nur Konzerne, sondern auch die Politik. Und damit sage ich herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist, Dr. Thomas Sattelberger.
Ja, den Doktor können wir weglassen und den Nachnamen auch. Lieber Norman, schön, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr, dass ich deinen Podcast vermutlich bereichern kann.
Ja, davon gehe ich ganz stark aus und danke, dass du der Einladung gefolgt bist. Thomas, ich steige direkt ein. Ich habe gelesen und habe dann gedacht, wow, irgendwie abgefahren und auf der anderen Seite passt es vielleicht ja auch zu dir und dem, was ich so über dich wahrgenommen habe in den letzten Jahren. Du hast in deiner Jugend Mao Zedong gelesen, also ich vermute mal die Mao-Bibel. Wie kam es denn dazu?
Also ich war ja festes Mitglied in der marxistisch-leninistischen Jugend Deutschlands.
Okay.
Und das war eine maoistische Organisation. Ich bin als 16-Jähriger, war ich antiautoritärer Schüler und habe mich Stück für Stück dogmatisiert. Und bin am Schluss mit, ich schätze mal, da war ich dann so 19, da war ich dann Sektierer bei den Maoisten. Ich habe, wie es dazu kam, eigentlich ganz sehr locker, denn wir haben als 16-Jähriger, 17-Jähriger habe ich natürlich viele Lehrer gehabt, die noch vom Nationalsozialismus und vom Rommel-Feldzug positiv berichtet haben. Die alten Nazis waren noch da als Lehrer. Mhm. Zum Zweiten gab es ein sehr autoritäres Schulgefüge. Die Schülermitverwaltung hatte nichts zu sagen. Die Schülerzeitung, an der ich mitgemacht habe, wurde zensiert. Und gegen das habe ich mich aufgelehnt und wurde immer stärker in den Sog reingezogen und landete am Schluss bei den Sektierern, bei einer Sekte.
Wow. Und also da bist du ja dann offensichtlich wieder rausgekommen und hast dann ja in einem ganz anderen Bereich Karriere gemacht. War das so einfach für dich?
Nein, das war ein sehr bitterer Lernprozess, den ich da durchgemacht habe. Sekten sind ja wie Suchtmittel.
Ja.
Und der Entzug von einer Sekte, egal wie sie heute heißen, der ist sehr bitter und sehr schmerzreich. Also, aber ich habe dann, glaube ich, im zarten Alter von 23 habe ich beim dualen Studium bei Daimler-Benz habe ich dann sozusagen wirklich entdeckt, dass der Kapitalismus nicht so schlimm ist, wie in uns Mao Zedong, der einer der größten Massenmörder der Geschichte, wie ihn der uns geschildert hat.
Ja, und dann hast du dich quasi über die Karriere bei Mercedes dann aufgemacht, selbst Manager in diesem kapitalistischen System zu werden. Ist dir da, also du hast das ja eben so angedeutet, also ich denke, dass man da ja stark indoktriniert wird auch, damit man all das glaubt, was es da zu glauben gibt. Ist dir das immer mal wieder im Positiven oder im Negativen irgendwie über den Weg gelaufen in deiner Karriere als Manager, als Führungskraft?
Ja, klar. Also von den vier Vorstandsvorsitzenden, die ich hatte, waren ja zwei richtige Tyrannen,
okay,
die mit despotischer Kraft, aber auch mit Gold, Weihrauch und Myrrhe sozusagen geführt haben. Gold, Weihrauch und Myrrhe gab es für die Günstlinge, für die, die sozusagen in den Inner Circle, und solche inneren Circle, die sind natürlich, die sind wie Sekten, gekommen sind. Und die Despotie gab es für die anderen. Da war dann die Angst- oder Furchtkultur angesagt. Aber zum Glück habe ich auch zwei andere erlebt, wie den Jürgen Weber bei Lufthansa oder den René Obermann bei der Telekom, die wirklich sehr reflektierend, trotz schwieriger Krisen, sehr reflektierend und unaufgeregt die Transformation ihres Unternehmens mitgestaltet haben.
Und also du hast das eben, du hast dieses Bild von der despotischen Kraft, hast du das genannt, ne? Fand ich ganz, ganz spannend. Also witzig ist ja der falsche Begriff, weil es ja doch sehr ernst ist, wenn Menschen mit so einer Haltung dann offensichtlich so viel Macht erhalten. Weil ich ein ähnliches Bild bediene, ich glaube, ich werde mir das mit dem Gold, Weihrauch und Myrrhe, das werde ich mir noch mit übernehmen, wenn du gestattest.
Gerne.
Weil ich immer so den König quasi, das ist so mein Bild, ne? Und der König, der dann so das Zepter hat, ne? Und also der so Insignien der Macht hat und dann seine Vasallen, die er sozusagen um sich schart, ne? Und das andere sind dann ja halt nicht die ihm folgen, die er dann irgendwie bekämpft oder wo er dann mit viel Angst, wie du ja auch gesagt hast, vorherrscht, ne? Und das finde ich ein schönes Bild, weil das ist ja also vermutlich weniger geworden. Also kannst ja vielleicht gleich mal was zu sagen. Du verfügst ja über ein klein wenig mehr Lebenserfahrung als ich. Aber es ist ja nicht weg, ne? Also meiner Wahrnehmung. Es
gibt weniger
ja,
geworden.
Genau, ne? Das ist auch deine Beobachtung, ne?
Es ist anders geworden. Die Formen des Despotismus werden subtiler.
Okay, sag mal.
Ja, also sie werden häufig eingekleidet in ganz große Visionen, wie sie beispielsweise dann der frühere Chef von Uber hatte oder wie sie der Tesla-Chef Elon Musk hat.
Ja.
Sie werden sozusagen verklärt. In wir wollen zum Mars gehen oder wir wollen das Autofahren demokratisieren. Das sind ja ganz subtile Formen, wie man dann sozusagen die Gläubigen um sich herum sammelt und natürlich sicherstellt, dass diejenigen, die ungläubig sind, das Unternehmen verlassen. Also das sind, ich erlebe Ich erlebe unangemessene Machtausübung. Ich sage unangemessene, weil der Umgang mit Macht ist ja ganz normal. Unangemessene Machtausübung ist eigentlich Bestandteil des Wirtschaftslebens und des politischen Lebens.
Ja.
Und wir nennen das Böse im Menschen. Der Mensch ist halt nicht nur gut, sondern er ist halt auch böse.
Also das, ich nehme mal das Beispiel von Elon Musk, weil mir das tatsächlich die letzten Monate auch immer wieder so in meinem persönlichen Leben begegnet. Also ich habe das gerne mal kurz erzählt. Ich habe sozusagen in der Vergangenheit auch immer einen großen Respekt. Also vielleicht war ich, also jünger würde ich nicht sagen, aber vielleicht ein Fan von ihm, ne? Und ich fand tatsächlich auch seine Vision, unter der ja so alles untergeordnet wird, irgendwie ziemlich faszinierend. Also den Mars zu besiedeln, glaube ich, ist es ja sogar. Und wenn ich jetzt sehe, also ich sag mal, die ersten Male, wo ich so in Zweifeln gekommen bin, war so, als so die ersten Geschichten so über Umgang in seinen Fabriken mit Menschen, als das so öffentlich wurde und also ich dann auch wahrgenommen habe, dass er offensichtlich ja jemand ist, der so Mikromanagement also betreibt und das offensichtlich ja also sehr intensiv. So wie ich ihn jetzt gerade auch im amerikanischen Wahlkampf wahrnehme, entferne ich mich immer weiter von ihm.
Aber das ist ja nicht nur, ich könnte auch den Werner Baumann, den früheren CEO von Bayer nennen.
Ja.
Der gegen alle Warnungen das Thema Monsanto getrieben hat. Der alle drauf eingeschworen hat, auf diese unheilbringende Akquisition, der im Grunde ein Unternehmen, das früher eine Perle der deutschen Industrie war, quasi an den Rand des Ruins gebracht hat.
Ja.
Also wir brauchen jetzt da gar nicht jetzt nur den Elon Musk nehmen, sondern
stimmt, ja.
Der Despoten gibt's bei uns um die Ecke.
Ja. Und also mir ging es nur darum, ich sag das nochmal kurz zu Ende, dann gehen wir auf diese Bayer-Geschichte nochmal ein, weil das finde ich auch spannend. Weil ich dann so dachte, okay, er passt immer weniger in meinen Werterahmen, dieser Elon Musk, wie ich ihn jetzt erlebe. Und ich habe das letztens gerade mit einem Freund besprochen, so dieses Thema E-Mobilität, das mag ich sehr und da war jetzt so, ich fahre gerade ein VW und dann dachte ich mir, okay, danach wird sicherlich dann ein Tesla und jetzt bin ich so weit, dass ich gesagt habe, wir bei uns im Unternehmen, also wir werden kein Tesla mehr fahren.
Ein oder wie?
Bitte?
Dafür ein Chinesen.
Nee. Also es sollte ein in Deutschland gefertigtes Auto sein. Also da bin ich an der Stelle großer Patriot. Da war sozusagen Tesla dann eigentlich schon so eine Krücke, aber dann dachte ich mir, wenn die in Grünheide gebaut werden, dann passt das noch in meinem Bild. Ich sag mal, die Kraft auf der einen Seite, die das bei Elon Musk ja hatte, also dass es bestimmt eine Menge Menschen gab, die einen Tesla gekauft haben, weil Elon Musk da vorne steht, die kann sich natürlich dann auch umkehren, ne, wenn das so auf einen Menschen fokussiert stattfindet.
Nicht unbedingt, denn er ist ja hoch erfolgreich.
Das stimmt.
Und die deutsche Automobilbranche ist ja abgeschmiert.
Ja, das stimmt leider.
Rücken an der Wand.
Ja.
Also beispielsweise auch Winterkorn. Auch dies hatten despotische Züge.
Mhm.
Also wir schießen uns immer so gern so auf den Elon Musk ein. Ich habe den auch als ersten genannt. Wir brauchen nur, um bei uns selber an der Nase zu fassen. Und da finden wir etliche solcher Despoten, die bis in die neue Zeit gewirkt haben.
Und das sind ja die wir sehen, ne? Also du hast da vielleicht noch einen intensiveren Einblick, aber ich
sehe die dann in der Presse, so, und dann kann ich mir da ein Bild von machen und kann dann sozusagen interpretieren. Es wird ja vermutlich noch viel mehr Ungenannte geben, die selbst in dem, ich sag mal, kleinen 10-Mann-Handwerksunternehmen unterwegs sind.
Ja, und dann muss man ja bitteschön nochmal unterscheiden, bin ich Despot und habe ich ein erfolgreiches Geschäftsmodell oder bin ich Despot und bin ich Verlierer?
Was würdest du da unterscheiden?
Das heißt nicht, dass der Zweck die Mittel heiligt,
ja,
sondern das heißt, dass man sehr sauber hingucken muss, wann ist Despotentum erfolgreich? Im Sinne von Marktvolumen, Absatz, Umsatz. Gleichzeitig hat Elon Musk SpaceX aufgebaut. Wenn man sich die Ariane anguckt, die europäische Trägerrakete, die ist 10, 15 Jahre hinten dran.
Mhm.
Also ich neige dazu, zu sagen, dass es durchaus Menschen gibt, die gerne für 4, 5 Jahre von einem Despoten geführt werden, wenn sie dabei ihre Ingenieurskunst bis zum Exzess entwickeln können und bestens bezahlt werden. Also okay, das Thema, ja, despotische Führung ist ja immer auch ein Thema der geführt werdenden. Und die Menschen ertragen ja relativ viel.
Erstaunlicherweise manchmal, ne?
Ja, ja. Also der Yes-Man, der Opportunist, derjenige, der nicht über Werte nachdenkt, sondern nur über seine Nutzung seiner technischen Intelligenz oder des gut bezahlt Werdens, der hat natürlich, der mag sagen, für diesen Gewinn halte ich es auch beim Elon Musk 3, 4, 5 Jahre aus. Also die interessante Frage heißt ja, welche Führer und Führerinnen suche ich mir?
Ja, das ist spannend. Das habe ich so von, also die Frage, ich habe mir die schon öfter mal gestellt, ne, oder habe das auch so gesagt. Es gibt ja auch immer Menschen, die dann da mitmachen. Aber so intensiv von der Seite habe ich es mir noch gar nicht angeguckt, sondern ich gucke es dann immer von der anderen Seite an. Und zu meinem Wertekanon, also passt diese Art des Umgangs mit anderen Menschen gar nicht. Deshalb schließe ich sie für mich weitestgehend aus. Aber ich kann natürlich auch, ich meine, das muss man ja sagen, ne? Also Elon Musk ist für den Moment ja auf jeden Fall sehr erfolgreich, auch mit seinem Mikromanagement, was er da betreibt, dass er überall reingeht. Also das ist ja wahrscheinlich ein Teil des Erfolgs.
Also ich habe vorher auch beim Thema Mikromanagement ein bisschen gestutzt.
Ja.
Weil möglicherweise ist unsere Verteufelung des Mikromanagements mit eine Ursache dafür, dass wir nicht unsere Unternehmen transformieren.
Mhm.
Das ist jetzt mal eine harte Aussage. Aber natürlich habe ich in Krisenzeiten, und ich habe ja den 11. September 2001, da war ich Operationschef bei der Lufthansa,
ja,
die großen Restrukturierungen bei der Telekom, da war ich Personalchef. Wenn du da zu viel delegierst in solchen kritischen Situationen, dann bückst dir deine Organisation aus und geht in ganz viele Richtungen. Und wir sagen ja so, als Sonnenscheinmanager, die wir sind, sagen wir ja, wir brauchen nur sozusagen das große Ziel vorgeben und dann delegieren wir und der Rest läuft.
Ja.
Der Kuchen.
Das nicht, war nicht deine Erfahrung bei denen. Nehmen wir mal die beiden Beispiele, die du da selber erlebt hast.
Nein, natürlich nicht. Weil in Krisensituationen, da musst du selektiv ganz tief reinbohren, damit du weißt, wo die Organisation steht. Denn du bist ja heute als Vorstand eines 5000 Menschenunternehmens und erst recht eines 250 oder 500.000 Menschenunternehmens, bist du ja im Grunde umgeben von einer Blase an Ja-Sagern, die dir auch übrigens meistens nur gute Nachrichten überbringen wollen.
Okay.
Und wenn du da nicht zum Teil ganz tief reinstichst in die Organisation und runtergehst und sagst, was ist jetzt übrigens uraltes Toyota-Prinzip? Geh dahin, wo du das Problem siehst.
Das ist das Kultur?
Ja, ich tue es ja eher jetzt auf Nicht-Sonnenscheinphasen des beschränken.
Ja.
Ne, also in Sonnenschein kann man leicht delegieren. Da kann man übrigens auch viel Geld ausgeben und sich vieles leisten. Auch dummes Zeug, auch Sachen, die erst in 10 Jahren wichtig sind, wenn du ums Überleben kämpfst.
Ja.
Da ist Führung was ganz anderes. Und leider kämpfen ja manche Unternehmen, von denen man es nicht gedacht hat, heute ums Überleben. Oder sie stehen mit dem Rücken an der Wand.
Ja. Ja, das. Und also auch das ist ja, da ist ja die, wie soll ich sagen, der Friedhof der Geschichte, der ist ja voll von solchen Beispielen, ne? Also,
deswegen habe ich bei Micromanagement gezuckt. Ich habe nicht gezuckt bei der schlechten Behandlung der Menschen. Denn Micromanagement heißt nicht automatisch, dass ich Menschen respektlos und würdelos behandle.
Okay, also das trennst du klar.
Das sind für mich getrennte Sachverhalte.
Okay. Gut, das finde ich einen total spannenden Impuls für mein Denkorgan. Weil ich also tatsächlich in der Vergangenheit würde ich sagen, an vielen Stellen oder an den meisten Stellen Micromanagement eher ganz grundsätzlich abgelehnt hätte. Aber es leuchtet mir halt ein in dem Kontext, wie du das formulierst. Wäre es, wenn man das jetzt mal weiterdenkt, ne, wenn das so ist, du hast das ja auch gerade gesagt, dass bei so einem Konzern auf jeden Fall bin ich umgeben von vielen Ja-Sagern. Jetzt sind die wenigsten unserer Zuhörer sind in einer Konzernstruktur, aber auch in großen Mittelständlern. So, was kann ich denn als Führungskraft, wenn ich das nicht will, diese Ja-Sager um mich versammeln, was kann ich selber dafür tun, dass ich auch Menschen habe, die mir ehrliches Feedback anbieten?
Also ich habe mir schon in frühen Jahren es zur Devise gemacht, dass ich mit den Menschen spreche, von denen die Idee oder das Konzept oder die Problemlösung stammt. Also nicht von den Mittelsmännern und Mittelsfrauen, die sozusagen Informationen koordinieren und speichern oder wegspeichern oder ins Gefängnis schieben oder wie auch immer, sondern direkt, ich bin immer direkt zu dem gegangen, der das verfasst hat, der die Idee hatte. Das ist sicherlich eine Devise. Da sind dann manchmal die Gruppenleiter oder Abteilungsleiter, wie immer man sie nennt, die sind dann ein bisschen verkrault. Aber das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt. Zum Zweiten, wenn ich irgendwo jetzt, das kann ich als Marketingverantwortlicher oder als Controller kann ich das genauso machen. Wenn ich in irgendeinem Werk bin oder in einer Niederlassung oder in einem Entwicklungszentrum, da habe ich mich immer fast wie 360 Grad mit allen Zielgruppen unterhalten. Also beispielsweise mit den Personaltalenten oder mit Talenten generell, mit den Führungskräften, mit einfachen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern oder auch Blue-Color-Workern oder wie auch immer, oder White-Color-Workern in der Entwicklung. Und da habe ich sozusagen mir schon, ich sage mal so, vielleicht nicht ein 360-Grad-Bild erworben, aber ein 280-Grad-Bild. Warum ist das so wichtig? Weil viele Führungskräfte in den klassischen Hierarchien ihre Sensorik verlieren. Sie nehmen die Wirklichkeit nur noch selektiv wahr.
Mhm. Gut, das ist das, was wir so aus dem Social-Media-Alltag so als Bubble bezeichnen, ne?
Ja, sie nehmen in ihrer Bubble etwas wahr. Und wenn ich die Bubble nicht durchbreche, weiß ich nicht, was Realität ist.
Mhm. Wie gehst du? Also finde ich total nachvollziehbar. Jetzt habe ich so eine Art Grundsatz, so eine Art Idee. Ich nenne das Kaskadenkommunikation. Also dass wir sozusagen über diese Hierarchieebenen im Grunde normalerweise nach oben kommunizieren und wieder nach unten. Also mit all den Nachteilen, das ist ja so eine Art stille Postprinzip, ne? Mit den ganzen Nachteilen. Jetzt sagst du nachvollziehbarerweise, was du gerade gesagt hast, dass ich das eigentlich in gewisser Weise aufbrechen muss, zumindest an bestimmten Stellen, um der Wahrheit ein Stück näher zu kommen, um andere Perspektiven auch zu erhalten. Und das macht ja aus so einer wahrnehmungstheoretischen Betrachtung, also kann man da ja nur Ja zu sagen, also weil ja klar ist, dass selbst wenn die Menschen, die an dich berichten, total positiv sind und also da gar nichts verheimlichen wollen, wenn alles gut ist, bieten die ja trotzdem ihre Perspektive an und nicht die von dem Blue-Collar-Werker irgendwie von ganz unten. Wie hast denn du das kommuniziert, sodass die Menschen, mit denen du direkt zusammengearbeitet hast, also sich nicht allzu sehr übergangen fühlten oder vielleicht Vertrauen verloren gegangen ist?
Also jedes Verhalten hat einen Preis.
Ja.
Jedes hat Nutzen und einen Preis. Und das muss man halt aushalten. Du kannst nicht jedermanns Darling sein. Aber wenn du als Führungskraft evidenzbasiert, realitätsbasiert führen willst, dann kommst du nicht umhin, den einen oder anderen zu desavouieren oder dass der sich ungemütlich fühlt oder übergangen fühlt. So ist halt das Leben. Der Preis, wenn du es nicht machst, ist, dass du die Realität nicht kennst. Jetzt kannst du natürlich, sagen, lieber Chef, liebe Chefin, kommen Sie doch dazu. Wenn ich mich mit Ihrem Kollegen, der das Thema entwickelt hat, unterhalte. Aber ich würde mir verbieten, dass er das Wort führt, sondern das Wort führt derjenige, der es gemacht hat.
Mhm.
Also wir haben so ein bisschen so eine Angst, eine Art Konfliktscheu entwickelt, dass wir niemand verbrennen dürfen. Also ich gestehe, ich habe mein ganzes Leben lang immer mal irgendjemand verbrennt.
Aber du hast dieses Thema der Wertschätzung und Würde, hast du vorhin gesagt, das ist vielleicht noch ein passenderer Begriff. Das war sozusagen immer dein Werterahmen, aus dem du nicht ausgebrochen bist.
Meistens nicht, nein.
Also, oder?
Also Sünder ist man.
Ja, genau. Ja, das habe ich schon gemerkt beim Stellen der Frage, dass die ein bisschen blöd war. Aber
verstehst du? Du redest jetzt gerade über die Wertschätzung des Vorgesetzten, dass die meisten Vorgesetzten sich nur von Vorgesetzten berichten lassen, verletzt ja die Würde und die Wertschätzung dessen, der gearbeitet hat.
Ja.
Also das sind immer verschiedene Blickwinkel.
Mhm.
Und manchmal kannst du es nicht allen recht machen.
Und das ist dann der Moment, wo du quasi aus der Richtung guckst, was erzeugt für das Unternehmen, für die Aufgabe, die du hast, quasi den größten Impact, den größten Mehrwert, und das wäre dann dein Weg sozusagen.
Das ist dann mein Urteil, ja.
Ja.
Denn führen heißt ja nicht, es jedem bequem machen, sondern führen heißt manchmal auch schwierige Urteile fällen, die manche Leute verbittern oder manche Leute vergrätzen oder wie auch immer. Und dieses Urteilen, diese Urteilskraft ist ein Schlüsselthema der Führung. Denn sonst bist du als Vorgesetzter ja nur Informationssammler und Aufbereiter und Weitergeber.
Ja.
Das kann die künstliche Intelligenz in Zukunft ersetzen.
Ja, das stimmt.
Ja.
Das ist wahrscheinlich besser.
Wenn du nicht die menschliche Urteilskraft hast, als das Wesentliche von Führung, was hast du dann noch?
Das stimmt, das ist eine spannende Frage im Kontext von KI. Vielleicht kommen wir da gleich nochmal zu, aber ich würde da gerne nochmal nachbohren, weil ich das mega spannend finde, diese Perspektive. Diese Idee, wie hast du das genannt, Schönwettermanager, das Etikett, das möchte ich gar nicht tragen, aber ich reflektiere für mich jetzt, dass es vielleicht manchmal genauso ist, und dass diese Konfliktscheu, die ist also auf jeden Fall ein Problem, ne? Das sehe ich schon auch, wenn ich in Organisationen unterwegs bin, dass diese fehlende Konfliktbereitschaft, also wahrscheinlich auf allen Ebenen, ein Problem ist, ne? Wenn ich sie dann aushalte, und ich sage mal, du hast ja auch in der Politik viel Erfahrung gesammelt, da finde ich, da kann man das ja auch sehr gut sehen, ne? Du hast das vorhin im Nebensatz gesagt, wenn es uns gut geht, dann verteilen wir auch eine Menge vielleicht unsinniger Geschenke. Aber da die ja alle Geld kosten, können wir das halt nur so lange machen, und da ist ja egal, ob wir ein Unternehmen sind oder ob wir in einer Kommune arbeiten oder im Bund. Das geht natürlich nur so lange, wie genug Ressourcen da sind. Ne? Und wenn die nicht mehr da sind, dann müssen wir irgendwie, sagt man so schön, den Gürtel enger schnallen. Mich würde interessieren, und da kommen wir vielleicht zurück zu diesem Despotentum, worüber wir uns kurz zu Beginn unterhalten haben. Das ist ja, so wie du das sagst, würde ich denken, das ist ja ein schmaler Grat, auf dem ich da wandle. Also auf der einen Seite, keine Ahnung, zu weit nach rechts, bin ich Despot, zu weit nach links, dann kriege ich quasi die Realität irgendwie nicht mehr so richtig mit, und da muss ich ja irgendwie den Weg finden. Hast du da eine, wie sind da deine Erfahrungen? Wie ist dir das gut gelungen?
Jetzt habe ich ja richtig harte Krisen erlebt.
Ja.
Wenn man die Krisen der letzten 15, 20 Jahre anguckt, dann ist eigentlich die Finanzkrise wurde durch den Staat ausgebügelt. Die Corona-Krise wurde auch durch den Staat ausgebügelt. Der konnte das finanzieren durch steigende Steuereinnahmen. Jetzt brechen die Steuereinnahmen mehr und mehr ein. Und was jetzt passiert ist, Führungskräfte erleben, dass sie wieder führen müssen, nämlich Urteile treffen müssen, die dem einen schmecken und dem anderen nicht schmecken, weil die Ressourcen knapper werden, wie du richtig gesagt hast. So, und jetzt nach dem Tipp, den kann ich nur bedingt geben, aber es gibt ein wunderschönes Buch von Andy Grove, dem Begründer von Intel. Jetzt muss man, der liegt aber schon Jahrzehnte zurück. Ja. Denn Intel geht ja gerade durch eine ganz schwere Krise.
Ja.
Aber der hat im Grunde gesagt, solange es einem Unternehmen gut geht, muss man immer wieder Artificial Crisis, also künstliche Krisen produzieren, damit Menschen nicht verlernen, erstens Urteile zu treffen und zweitens den Blick für die Realitäten zu halten. Und was hat er gemacht? Der hat im Grunde, man würde das heute wahrscheinlich Wargames nennen,
ja,
aber der hat im Grunde gesagt zu einzelnen Führungskräften, wenn durch die und die Technologie dein Geschäft zusammenbrechen würde, was würdest du hier und jetzt machen, wenn du wüsstest, dass das in 2 Jahren passiert? Das heißt, er hat im Grunde sowohl die Sensorik auf einen Worst Case gerichtet und gleichzeitig das Urteilsvermögen strapaziert. Und das waren ja das war lange Jahre war das Tugend bei der Firma Intel. Übrigens haben das früher ganz viele Unternehmen gemacht, die gesagt haben, alle 7 Jahre lang machen wir ein Sparprogramm, weil eine Organisation immer wieder Fett ansammelt. Das ist ganz natürlich, das kann man nicht verhindern. Also machen wir eigentlich alle 7 Jahre ein Sparprogramm, wo wir alles auf den Kopf stellen.
Ja.
Halte ich typisch für eine Artificial Crisis, wo man im Grunde Nützliches tut, aber gleichzeitig wieder Urteile treffen muss und gleichzeitig das Unternehmen ein Stückchen sicherer macht. Also das würde ich mal sagen, diese Wargames oder Competition Games oder Cost-Saving Games, das sind schon gute Übungen, Exerzitien sozusagen.
Ja, das ist ein schönes Bild. Ich bin sozialisiert worden bei der Bundeswehr.
Ja.
Ich war Offizier. Und da musste ich gerade dran denken, also bei Wargames noch konkreter, aber auch davor schon, als du das gesagt hast, weil das ja sozusagen Teil der Bundeswehr-Kultur ist, also auch vor den Auslandseinsätzen schon, genau diese Übungen, diese Artificial Crisis, wenn man so will, quasi einzuüben, ne?
Ja, weil du musst ja sozusagen die Agilität und die Wachheit einer solchen Organisation und die kann genauso schläfrig werden wie Bayer.
Ja.
Oder wie Volkswagen. Oder wie BASF. Diese Schläfrigkeit, die muss man vermeiden. Und gute Führung stellt sicher, dass eine Organisation nicht nur auf der Führungsseite wach ist, sondern auch auf der Kunden- und Marktseite und Technologieseite. So, und das hat was damit zu tun, dass man solche Games macht.
Was meinst du mit dem letzten, diese Wachheit auch auf der Kundenseite und Marktseite?
Ja, ich sag mal, Intel hat ja beispielsweise das Wachsen von KI verschlafen.
Ja.
VW hat das, die haben sich über Tesla lächerlich gemacht und gelacht und haben die Chinesen verschlafen. Bayer hat die ganzen Prozesse, die Monsanto schon am Hals hat, nicht in seiner Dramatik gesehen und hat Gegenwarnungen Monsanto gekauft. Also das, was draußen abgeht, bei Märkten, bei Kunden, bei Politik, wie auch immer, an Veränderungen im Rechtssystem etc., da muss ja eine Organisation hellwach sein. Mhm. Ich meine, der Grund, warum die meisten deutschen Unternehmen heute zurückgeblieben sind, ist, weil sie zu introvertiert sind.
Okay, also weil sie mit ihrem... Also, weil sie zu zurückhaltend sind in Bezug auf was?
Weil sie mit ihrer Sensorik.
Ah, okay.
Weil sie mit ihrer Sensorik nicht die Wirklichkeit erfassen. Selektive Wahrnehmung.
Ja. Und.
Also, wie kann man das erklären, dass Tesla irgendwann mal vor 5, 6 Jahren an der Ost- und Westküste so viel PKWs verkauft hat wie alle deutschen Luxushersteller zusammen? Und wieso das nichts ausgelöst hat bei denen?
Mhm.
Wie kann man sich das erklären? Nur durch Corporate Blindness.
Gut, und da kommen wir dann vielleicht ein bisschen zurück zu dem, ob es denn jetzt immer despotisch war, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wenn ich in meiner Bubble bin und da irgendwie gar keinen Puls irgendwie an der Zeit habe, ne? Oder keinen Finger am Puls der Zeit so rum.
Ja, genau. Da schließt sich der Kreis. Und das ist nicht nur ein Thema der CEOs und der Vorstände, sondern das ist natürlich ein Thema der Salespeople. Das ist ein Thema der Technologiefreaks. Die müssen quasi das in die Organisation zurücktragen und die Organisation muss im Grunde quasi, fast wie man sonst Whistleblower-Hotlines hat,
ja,
muss im Grunde Kanäle haben, die das nach oben schießen oder Vorgesetzte, die sich direkt melden bei dem, der diese Idee hatte oder dieses Problem gelöst hatte. Oder.
Ja.
Also da ist sich auch der Kreis. Hierarchie zerstört, bringt zwar Ordnung rein und Disziplin, zerstört aber sozusagen den Kontakt, wenn Führung sich nicht nach unten bewegt.
Genau, ne, jetzt sind, also ich würde sagen, das ist das, was du gerade beschreibst, ist ja so ein bisschen das, was die, also was so eine Startup-Mentalität ist, ne, oder was auch größere, eher agile Unternehmen haben. Oder ich habe letztens den CEO von Bayer kennengelernt auf einer Veranstaltung.
Den neuen.
Ja, genau, den.
Ja, aber das Disruptor von außen.
Ja, genau. Und der führt ja oder der krempelt, also der macht ja letzten Endes vieles gleichzeitig von dem, was du gerade gesagt hast. Also 7 ja. Jahres Sparprogramm plus Führungsebenen weg plus so ein agiles Mindset und eine Art Neuorganisation, was er da vorhat mit diesem Humanocracy, glaube ich, heißt der Ansatz von dem Amerikaner. Ja?
Ja, das ist ein berühmter Management-Guru.
Ja, genau.
Den hatte ich mal vor 40 Jahren, als er jung war, in einem meiner Führungskräfteprogramme.
Ach.
Ja, da war er 30. Aufstrebender Professor. Und jetzt ist er, glaube ich, über 70.
Ja, genau, der ist schon ein bisschen lebenserfahrener, ja. Das, ja. Von dem hat er erzählt. Ich hatte dann das Buch mal gegoogelt. Ich packe das hier mal mit in die Shownotes.
Ja.
Ach, das ist ja witzig. Da schließt sich also schon wieder ein Kreis, Thomas. Mensch.
Ja, weil natürlich die Behäbigkeit fängt ja früh an und dauert manchmal Jahrzehnte, bis sie verhängnisvolle Wirkungen hat.
Ja.
Damals hat man schon, ich war damals junger Mann bei Daimler-Benz, damals hat man im Grunde schon gesagt, Daimler-Benz hat verteilt die Autos und verkauft sie nicht.
Ja,
an. Ja.
Das habe ich, muss deshalb lachen, ich habe mal für Nespresso Österreich gearbeitet, zu einer Zeit, wo Nespresso das genauso beschrieben hat. Also da brauchten die Vertriebler brauchten keine vertrieblichen Fähigkeiten, sondern sie brauchten nur einen großen Kofferraum.
Ja, und wenn du dann aber plötzlich Konkurrenz hast,
ja,
auch disruptive Konkurrenz, dann brauchst du auf der einen Seite Innovatoren, die was Neues finden, und auf der anderen Seite Vertriebler, die wirklich hart am Kunden verkaufen können, damit das alte Geschäft das neue finanziert.
Mhm. Gut, und wenn du das über Jahre, Jahrzehnte quasi nicht trainiert hast, dann fehlen dir halt Fähigkeiten.
Ja, also deswegen spreche ich ja auch oft davon, dass man wirklich diese Krisenübungen macht. Ja. Oder jetzt. Ich war bei Lufthansa, war ich sozusagen der Mentor für die Notfallteams.
Ja.
Da waren hunderte von Mitarbeitern, die sich auf nichts anderes vorbereitet haben, dass ein Flugzeug crasht. Und natürlich sich vorbereitet haben auf etwas, was man ausschließen wollte.
Mhm.
Und wie gelingt es sozusagen, ein solches Notstandsteam agil zu halten? Gleiches Problem wie Bundeswehr. Alle wollen keinen Krieg, aber irgendwo könnte doch einer kommen.
Mhm.
So, und bist du dann dafür gerüstet? So, und diese Frage hat ja ganz viel damit zu tun, dass man nicht nur Logistik bereitstellt, sondern dass man im Grunde spannende Aufgaben gibt für diese Notfallteams, dass man sie wertschätzt, dass man sie kümmert, dass man selber vor Ort ist. Übrigens, Elon Musk schläft dann auch in seinen Fabriken.
Ja, das ist ja, das ist schon ein krasser Typ.
Ja, aber mein früherer Aufsichtsratsvorsitzender bei Conti in Hannover, der war mal Werksleiter in Brasilien, der hat auch in der Fabrik geschlafen. Das ist also nichts. Das ist im Grunde ein symbolisches Zeichen.
Ja, ja, ja.
Ich bin bei euch. Ich tue mir das gleiche Leid an, wie ihr.
Ja, diese Symbolik, ich glaube, da gibt es eine Menge Führungskräfte, die diese Symbolik auch, auch Worte oder Bezeichnungen, die also nicht wirklich erkennen, wie viel Macht und wie viel Einfluss das haben kann.
Ja, also ich bin ja noch in einer Phase, war ich junge Führungskraft, als dieses ganze Thema symbolisches Management. Und das war Edgar Schein vom Massachusetts Institute of Technology, ein berühmter Professor, der diese Themen sozusagen vorangetrieben hat. Aber leider haben wir ja immer mehr nur noch eine quantitative Führungslehre oder eine mikroökonomische Führungslehre und keine qualitative mehr, denn das ist das, also nichts gegen quantitative Methoden, aber die qualitativen haben auch ihren Wert. Und
kannst du kurz sagen,
Führungskräfte und unsere jungen Talente, Die werden überwiegend in mikroökonomischen Methoden ausgebildet.
Kannst du ein Beispiel dafür geben, was du mit diesem quantitativ und qualitativ, was du darunter verstehst?
Also beispielsweise, dass man über Ebenen der Kultur spricht und dieses aus Interviews generiert, aus tiefen Interviews.
Ja.
Oder ich kann natürlich Betriebsklimabefragungen machen. Das ist sozusagen eine mikroökonomische Betrachtung des Themas.
Ja.
So, also da, wie erschließe ich mir all das, was jenseits der Zahlenwelt liegt?
Das wäre für dich eine quantitative?
Eine qualitative.
Qualitative, okay. Und quantitativ bedeutet für dich?
Evidenzbasierte. Evidenzbasierte Betriebswirtschaftslehre.
Okay.
Heißt heute.
Ja, okay. Das ist spannend, weil ich dann sozusagen für mich, darum hatte ich gerade nachgefragt, weil ich diese Begriffe nicht so richtig greifen konnte, weil ich dann eher, glaube ich, auf dieser qualitativen Ebene unterwegs bin und es da viel um Kultur geht. Ne? Das war vorhin auch meine Frage mit diesem, wenn ich an den Führungskräften vorbei mit Mitarbeitenden rede, dann hat das aus meiner Perspektive auch so einen kulturellen Anteil und den muss ich ja auf jeden Fall irgendwie erklären. Ne? Also er leuchtet mir ein, das, was du sagst. Ne? Ich erlebe das auch bei einigen Geschäftsführern, die ich begleite, die das so machen. Gibt auch ein paar berühmte Beispiele, die das auf eine positive Art machen. Gleichzeitig muss ich ja irgendwie dieses Warum erklären können und das ist eher dann eher die Kulturarbeit, ne?
Ja, aber dann erklärt man relativ simpel, dass Hierarchie Informationen nicht bewusst, aber objektiv verfälscht,
genau,
und filtert.
Genau.
So, und dass du direkten Zugang haben willst. Aber natürlich fühlen sich Menschen damit angegriffen, weil sie sind ja Hierarchen. Und natürlich wissen wir, dass erfolgreiche Organisationen sich mehr und mehr zu Netzwerken entwickeln und zu wichtigen Knotenpunkten, die von Menschen besetzt werden.
Ja.
Die Meinungsmultiplikatoren, den Technologiefreak, den, der die schützende Hand über viele Themen legt und. Und das sind ja häufig unhierarchische Begrifflichkeiten. Und natürlich ist die, man muss es halt, diese göttliche Ordnung der Hierarchie, also ich bin kein Freund von Hierarchielosigkeit, aber ich bin ein Freund von Hierarchiearmut. Und ich habe als Personalchef immer darum gekämpft, dass nicht diejenigen, die hierarchisch oben waren, die Parkplätze hatten,
ja, ja,
oder die großen Zimmer,
ja,
sondern die first come, first serve, sozusagen, denn es gibt überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass ein Divisionsleiter einen Parkplatz braucht, weil er wichtiger ist als Entwicklungsingenieurin. Also das, und da steckt natürlich immer ein Angriff drin,
ja,
den kann man rhetorisch noch so schön rausbürsteln, wie man möchte, aber es bleibt ein Angriff auf die Hierarchie und er wird als solcher natürlich persönlich wahrgenommen. Aber that's the price of leadership.
Ja. Ja, das finde ich auch einen schönen Grundgedanken, ne? Den ich auch teile. Also dass es nicht immer um Freunde geht, ne? So.
Ja, das ist ganz wichtig, die, oder um Konfliktarmut.
Ja,
und,
ja, das.
Sondern wenn du wie der neue CEO von Bayer hoffentlich hat der Aufsichtsrat eine Geduldsphase.
Ja.
Wenn der neue CEO von Bayer Tausende von Führungsjobs streicht, dann tut das weh.
Das stimmt.
Und zwar verdammt weh.
Mhm.
Denn da sagt dann die Ehefrau oder der Ehemann, was ist denn mit deiner Firmenlimousine?
Gut, das haben wir jetzt. Also ganz akut würde ich sagen, hat das ja VW gut gezeigt, ne, wo man den, wie war das, den obersten 200 Managern, glaube ich, den Zweitwagen weggenommen hat, den Porsche, den sie sich bestellen konnten. Und einige dann ja auch vor Gericht geklagt haben, ne, dagegen.
Ja, Menschen, die verdienen eine Million drüber.
Ja. Ja, 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 also ganz weit oben, ne? Und das passt zu dem, was du, oder wo wir vorhin kurz drüber gesprochen haben, dieses Symbolhafte, ne? Also der pennt halt nicht im Schlafsack auf der Liege im Werksleiterbüro, sondern da geht es dann nicht mal um den Firmenwagen, sondern es geht um den Porsche als zweiten Firmenwagen. Und was für eine Message sendet das in die Unternehmung?
Also ich habe als Airline-Vorstand für Produkt und Service hatte ich ungefähr 30.000 Mitarbeiter. Das gesamte Bodenpersonal und die Flugbegleiter,
ja,
Flugbegleiterinnen. Ich habe als Firmenauto einen Golf gehabt.
Ja, cool. Ich denke nicht, also ich denke, weil du es wolltest, nehme ich an, und nicht, weil das eure Firmenpolitik war.
Weil ich es wollte.
Ja.
Und diese, denn warum soll ich, dass ich gerne privat, damals war der SL noch was wert, SL gefahren bin, ist eine ganz andere Sache. Aber warum sollte ich zu Gesprächsrunden mit Stewardessen und Stewards kommen und mit einer schwarzen Limousine? Was sagt das aus?
Ja, ja, genau. Das ist, also entweder im besten Fall macht sich derjenige, der es tut, keine Gedanken, und im schlechtesten macht er sich sehr wohl Gedanken und kommt genau deshalb.
Ja, und auf jeden Fall sollte er sich Gedanken machen, und dann weiß man, dass die neue Welt schon ein Stück Statusverlust bedeutet oder Status sich anders definiert.
Mhm. Genau, letzteres ist wahrscheinlich so, ne, weil es ist dann vielleicht nicht mehr die schwarze Limousine, aber es gibt ja dafür genug andere Statussymbole, ne?
Ja, aber der Weg bis dahin ist schmerzlich.
Ja, ja, das stimmt. Das stimmt.
So, und wer glaubt, man könnte ein Unternehmen transformieren, ohne dass es Schmerz gibt, der lügt sich selber an.
Und Thomas, mit Blick auf die Zeit, würde ich sagen, ist das ein gutes Fast-Schlusswort. Ich habe noch eine Abschlussfrage.
Ja.
Weil so sind wir ja eigentlich eingestiegen. Ne? Meine Frage war, als du gesagt hast, du warst dann in dieser Sekte, wie bist du wieder rausgekommen? Und da hast du auch schon gesagt, es war schmerzhaft. Ne? Und das war ja vermutlich auch eine Art von Transformation, also sehr persönlich, aber da wieder in ein anderes Leben zu finden. Und ich habe das in meinem privaten Kontext, habe ich das auch vor einigen Jahren erlebt. Da gab es auch eine große Veränderung, eine große Transformation. Und tatsächlich würde ich das doppelt unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Die ist immer mit Schmerzen verbunden und mit Auseinandersetzung mit sich selbst und im Organisationskontext dann halt mit sich als Organisation.
Ja, und jeder von uns steckt in verschiedenen Blasen. Und die eigene Blase zu verlassen, ist schmerzhaft.
Ja, sehr unbequem.
Ja.
Aber die einzige Chance für Weiterentwicklung.
Ja, das nennt man dann raus aus der Komfortzone.
Genau. Genau, das Bild hatte ich auch im Kopf. Und rein in die Lernzone.
Ja.
Thomas, du hast sehr viel zu sagen. Ich habe, glaube ich, also ich habe natürlich ein paar Fragen gestellt, aber von denen, die ich mir aufgeschrieben habe, doch tatsächlich die erste. Also insofern bietet das vielleicht sogar noch Potenzial für einen Teil 2 irgendwann, wenn du Lust hast. Ich stelle dir jetzt die letzte Frage und die stelle ich all meinen Gästen. Und die lautet wie folgt. Welche Pressemeldung würdest du gerne von dir oder vielleicht über das Thema Führung oder Transformation in den nächsten 12 Monaten lesen?
Thomas Sattelberger war nicht nur DAX-Vorstand, der Hierarchien führen konnte oder Apparate reiten, sondern ist auch ein wichtiger Partner in Netzwerken.
Schön. Ich lese ein paar Zeitungen. Ich werde in 12 Monaten mal die Augen offen halten, was die Medienwelt zu berichten hat, lieber Thomas. Ich danke dir für die Einblicke. Ich danke dir für die ein oder andere neue Perspektive, auch für mich und für mein Denken und meine Haltung. Und wünsche dir noch eine schöne Zeit. Danke, dass du da warst.
Danke dir auch.
Das war eine neue Folge von Führen mit Herz und Verstand. Toll, dass du dabei warst und dir die Zeit genommen hast. Wenn es dir gefallen hat, hinterlass mir doch bitte direkt jetzt eine positive Bewertung. Ich wünsche dir eine tolle Zeit und gutes Gelingen bei dem, was auf dich wartet.